Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast ist Verena Kast, eine der bekanntesten Psychologinnen im deutschsprachigen Raum, die lange Professorin an der Universität in Zürich war und Autorin zahlreicher Ratgeber und Fachbücher ist, in denen sie Mut macht, loszulassen und sich mit Lust der Zukunft zuzuwenden. Frau Kast, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ich würde sagen, wir treffen uns ja genau am richtigen Tag. Gerade montags fällt es einem ja manchmal besonders schwer, sich lustvoll der Zukunft zuzuwenden. Da ist man eher lustlos. Wie motivieren Sie sich da?
Ja, man muss ja auch nicht immer lustvoll sein. Aber ich versuche eigentlich immer, irgendetwas zu haben, was mich interessiert. Oder mich vorzufreuen auf irgendetwas, was mich dann im Laufe des Tages noch ein bisschen beflügeln könnte. Und dann gehe ich halt den Tag an. Ich finde, man muss auch nicht immer von sich selber erwarten, dass man so in bester Laune ist, sondern einfach nicht die schlechte Laune an den anderen Menschen auslassen, aber einfach mal sagen, ich fange jetzt mal an.
War Ihnen das immer gegeben, so positiv nach vorne zu blicken, oder mussten Sie das vielleicht auch lernen?
Nein, ich glaube, das hängt eigentlich so ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zusammen. Aber eben, ich sage natürlich auch, ich tue ja nicht so, wie wenn ich immer positiv wäre, sondern es kann ja auch sein, dass ich auch alles ganz blöd finde. Aber ich finde, vielleicht ist das das bäuerische Erbe, dass ich dann finde, man muss halt trotzdem durchgehen. Und wenn ich noch lang drüber jammere, dann wird es noch schlimmer.
Mit Ihren Büchern versuchen Sie immer wieder, positive Impulse zu setzen, den Wert der Freude als Antrieb zu betonen. In Ihrem aktuellen Buch Nostalgie und Aufbruch geht es zum Beispiel um Zukunftslust statt Zukunftsfrust. Aber lässt sich das so einfach umsetzen in einer Welt, in der man immer wieder mit sehr beunruhigenden Nachrichten auch konfrontiert ist, Zukunftslust?
Das ist ja gerade die Herausforderung. Und ich habe ja dieses Buch geschrieben, weil es mich aufregt, dass im Moment so eine Tendenz zurück ist. Nostalgie, man möchte am liebsten wieder da sein, wo man vor 30 Jahren war oder vor 40, wo man meint, dass alles in bester Ordnung war, was ja eigentlich überhaupt nicht stimmt. Sich verkriechen mit Gleichdenkenden und so weiter. Und das ist ja etwas, was uns im Grunde genommen widerspricht, weil der Mensch ist ein interessiertes Tier. Der Mensch interessiert sich für etwas, wir haben Explorationslust, und wenn wir so richtig auf der Suche sind nach etwas, was uns begeistert, was uns anspricht, dann fühlen wir uns auch wirklich lebendig und dann können wir natürlich auch Zukunft gestalten. Und das ist nun im Moment wirklich die Herausforderung. Also dieses, wollen wir jetzt einfach da uns versitzen in einer Vergangenheit, die es eigentlich nie gegeben hat, und einfach Kopf in den Sand stecken und sagen, dann kommt halt, was kommen will. Oder wollen wir versuchen, das Leben, auch wenn es vielleicht schwierig ist, zu gestalten?
Aber warum meinen wir das denn eigentlich, dass früher alles besser war? Weil es überschaubarer ist in dem Rückblick?
Ja, das ist ja diese ganze Nostalgie. Welle, oder dass wir, wenn wir an die Vergangenheit denken, denken wir an das, was gut war, und wir projizieren ja ganz vieles. Und es gibt ja vielleicht einzelne Dinge, die wirklich sehr gut waren. Also man hatte vielleicht mehr Platz oder es war vielleicht weniger Lärm oder man hatte vielleicht weniger Stress. Man ist aber auch gestorben, wenn man eine Infektionskrankheit hatte. Also von daher, dieses Zurück, das ist eine Projektion, vielleicht sogar eine Projektion in die Kindheit, wo einfach die Eltern für einen geschaut haben. Aber es ist unrealistisch.
Aber man kann natürlich schon das Gefühl bekommen, dass die Welt irgendwie unübersichtlicher geworden ist, dass man nicht mehr absehen kann, was einen möglicherweise alles einholt. Das heißt, es gibt ja teilweise Ängste, wenn wir jetzt über Beruf, Jobverlust, Angst sprechen, die durchaus auch berechtigt sind.
Ja, natürlich. Die Welt ist unübersichtlicher geworden, die Welt ist herausfordernder geworden. Wir müssen mit diesen Ängsten umgehen. Das ist gar nicht das Thema. Die Frage ist nur, müssen wir uns, weil wir uns ängstigen, verkriechen? Angst hat ja immer diese zwei Möglichkeiten. Entweder greife ich an oder ich ziehe mich zurück. Und wenn ich mich zurückziehe, jetzt nicht gesellschaftlich gesprochen, sondern persönlich gesprochen, dann bin ich irgendwann im Bett und kann das Bett nicht mehr verlassen, weil mich die ganze Welt ängstigt. Angst ist wie jede Emotion eine Orientierung und eine Herausforderung. Also Angst heißt, du bist in Gefahr, lass dir etwas einfallen. Und natürlich müssen wir mit diesen Ängsten umgehen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir sollen sie auch auf gar keinen Fall wegdiskutieren. Ich meine, nur solange wir leben, sollten wir diese Ängste angehen.
Also als eine Art produktive Kraft umwandeln oder integrieren? Oder wie gehe ich am besten mit dieser Angst um?
Ja, die Frage, wozu fordert uns diese Angst heraus? Oder wenn wir sagen, Angst sagt, du bist in einer Gefahr. Du bist in einer Lebenssituation, die du nicht übersehen kannst. Es ist unübersichtlich. Du bist hilflos. Dann haben wir Angst. Wir haben ja eigentlich erst dann Angst, wenn wir uns hilflos fühlen. Und wir haben sehr viele Möglichkeiten, mit der Angst umzugehen. Und eine der Möglichkeiten, umzugehen, ist eben die, dass wir uns mit anderen Menschen zusammentun. Wir alle haben weniger Angst, wenn uns ein anderer Mensch begleitet. Auch nachts auf einer dunklen Straße. Wenn ein anderer Mensch mit uns ist, dann haben wir sehr viel weniger Angst. Und da ist also die menschliche Beziehung, die Bindung, dieses sich vertrauen können aufeinander, das ist grundsätzlich wichtig. Also wenn wir jetzt alle mehr Angst haben, dann müssten wir uns auch mehr zum Vertrauen wieder entschließen, was im Moment ja auch nicht ganz einfach ist mit all diesen. Man hat ja eher das Gefühl, dass das Vertrauen erodiert. Aber wenn wir konstruktiv weiterleben wollen, sind das einfach Ideen. Also miteinander die Angst teilen, miteinander vertrauen und dann eben nicht die ganze Aggression nach außen projizieren, sich von lauter schlimmen Dingen umgeben sehen, so Verschwörungsfantasien pflegen, sodass man eigentlich sich nur noch ducken kann, sondern Aggression, Aggression aus dem Ärger heraus ist ja auch eine Gestaltungskraft. Das ist da kann ich noch das Leben verändern. Und das ist mir einfach wichtig, dass wir alle da, wo wir sind, versuchen, so viel an Geborgenheit füreinander zu schaffen oder miteinander zu schaffen, aber auch so viel an Kreativität, um mit all diesen Problemen umzugehen.
Wenn ich mich der Zukunft zuwenden will, heißt das im Umkehrschluss aber letztlich auch, dass ich loslassen muss, Vergangenes abstreifen muss?
Ja, aber man kann ja auch das Vergangene nützen, um wieder in die Zukunft hineinzugehen. Also wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, beschäftigen wir uns ja sehr stark mit der Vorstellungskraft. Die Zukunft haben wir ja eigentlich nur in der Vorstellungskraft. Und die können wir natürlich befürchtend uns vorstellen, was uns alles Schlimmes passiert. Dann bleiben wir ein Opfer. Wir können uns die Zukunft aber auch so vorstellen, was könnte ich machen? Also was ist meine Vorfreude? Was ist mein Interesse? Und jetzt ist es so, dass wir auch aus der Vergangenheit, und das ist der Sinn der nostalgischen Gefühle, nicht der Nostalgie, wo wir sitzen bleiben, sondern der nostalgischen Gefühle, dass wir gute Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, die können wir ja wieder wecken in unserer Psyche. Und das kann uns helfen, in der Zukunft weiterzugehen. Also zu wissen, wie bin ich schon einmal mit einer Krise umgegangen? Welche Kompetenz hatte ich eigentlich mit der Krise? Oder wie ist dann das Leben weitergegangen? Dem Leben fallen ja manchmal auch gute Dinge ein. Und wenn man das wieder verinnerlicht, dann ist man eben auf dieser Imaginationsebene nicht mehr einfach nur auf der Opferschiene, sondern da ist man auf der Imaginationsebene auch da, wo man sich sagt, wo man eher hoffnungsvoll ist, wo man vor allem diese Lust am Explorieren, was könnte es denn noch sein, wie könnten wir das machen, auch so ein bisschen das spielerisch-kreative miteinander und auch so das Fürsorgliche, dass man den Eindruck hat, wir müssen auch ein bisschen sorgen füreinander.
Und die Lust auf das, was noch kommt.
Ja, also ich denke, die ganze Explorationslust ist die Lust auf das, was kommt.
Als ich mich mit Ihrer Biografie beschäftigt habe, bin ich auf einen Punkt gestoßen, der mich erstaunt hat. Sie haben sich als Jugendliche hingesetzt und die komplette Bibel gelesen. Was war Ihre Motivation?
Alle Bücher in der Bibliothek, in der Schulbibliothek waren ausgelesen. Und da war einfach noch die Bibel. Und die Bibel hat ja an sich auch sehr schöne Geschichten.
Haben Sie da auch nach Antworten gesucht auf Fragen, die Sie hatten? Oder einfach, weil Sie gesagt haben, ja, das ist jetzt übrig geblieben?
Also meines Erachtens war ich da ganz naiv da dran gegangen. Das war einfach ein dickes Buch und da konnte man lesen. Und ich fand ja einige Dinge dann halt auch ganz furchtbar. Diese ganzen Genealogien, die habe ich dann großzügig übersprungen. Nein, ich habe da nicht wirklich Antworten gesucht. Ich hab's wirklich als ein Buch von Geschichten empfunden. Und das empfinde ich im Grunde genommen heute noch. Das sind ganz wichtige Geschichten da drin.
Woher kam denn diese Begeisterung für Geschichten? Also, dass Sie gesagt haben, die Bücherei, die habe ich jetzt schon mal, kann ich einen Haken dran machen?
Ja, naja, ich bin das Kleinste. Ich war das Jüngste von 4 Kindern. Meine größeren Geschwister waren alle 7, 8, 9, 10 Jahre älter als ich. Und dadurch war ich auch ein bisschen allein auf dem Bauernhof. Und ich habe einfach unheimlich gern gelesen. Also zunächst mal habe ich es unheimlich genossen, wenn mein Großvater mir Geschichten erzählt hat. Also ich bin im Grunde genommen mit Geschichten und mit Märchen aufgewachsen. Mein Großvater hat versucht, mich damit ruhig zu stellen. Und ich habe ihn die ganze Zeit dann eben auch gelöchert, dass ich diese Geschichten will. Und dann hieß es dann irgendwann, lies selber. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist ein guter Rat, lies selber. Und von da an habe ich wirklich gelesen, was mir unter die Finger kam. Und ich finde das natürlich unheimlich spannend. Ich war sicher intellektuell zu wenig angeregt auf diesem Bauernhof, aber die Bücher haben ja ganz viele Lebensentwürfe drin. Und ich habe ja so heute so eine Vorliebe für die Imagination. Und ich finde immer, das hängt mit diesem Lesen zusammen. Weil wenn man wirklich liest, dann stellt man sich ja etwas vor. Und man stellt sich ja dann ganz andere Lebensentwürfe vor, als den man selber lebt. Und von daher kriegt man auch einen Blick für den Reichtum der Welt. Und ich glaube, das bringt einem die Literatur. Das zeigt einem diesen ungeheuren Reichtum der Welt.
War denn da auch das Gefühl, dass die Welt, die Sie auf dem Bauernhof erlebt haben, Sie haben gerade auch von intellektueller Unterforderung gesprochen, zu klein war? Weil normalerweise, wer auf dem Bauernhof groß wird, weiß das, da gibt es ja jede Menge zu tun und da werden Kinder auch ordentlich mit eingebunden.
Also ich wurde natürlich auch eingebunden, aber versuchte immer mehr Zeit zu schinden fürs Lesen. Also ich war nicht eine so wahnsinnig tolle Hilfskraft auf dem Bauernhof. Natürlich hätte man das gekonnt. Ich finde, Bauernhof ist etwas Schönes, aber das muss man auch nicht idealisieren. Ich finde, man lernt so ein paar Grundgegebenheiten, zum Beispiel, dass das Jahr aus 4 Jahreszeiten besteht und dass man jede nehmen muss, wie sie ist. Oder bei uns zu Hause wurde viel über Politik gesprochen, weil mein Vater war Bürgermeister, unter anderem auch noch. Aber also ich glaube, ich war einfach ein unheimlich wissenshungriges Kind.
Ihre Eltern wollten interessanterweise nicht dann später, dass Sie studieren. Warum?
Ja, weil sie keine Vorstellung davon hatten. Also da war Lehrerin werden, das war genau das, was sie sich noch vorstellen konnten. Aber studieren war die Frage. Also meine Eltern waren sehr kluge Menschen, das ist gar keine Frage. Aber eben nicht wenig schulisch gebildet. Und das ganze Universitätsleben war für sie etwas, was total fern war. Und ich denke sogar, sie wollten mich im Grunde genommen bewahren von irgendeiner Verrücktheit.
Und dann war das der Kompromiss, dass Sie eine Ausbildung als Lehrerin gemacht haben. Die haben Sie, glaube ich, schon abgeschlossen. Da waren Sie 20 Jahre alt, sind dann auch an die Schule gegangen. Das hat Ihnen dann aber irgendwie nicht gereicht. Was war das für ein Gefühl, warum Sie gesagt haben, also hier, von hier möchte ich noch ein Stück weitergehen?
Naja, also das ist ja eben diese Neugier, nicht? Ich kann mich immer noch erinnern an, ich wollte Lehrerin werden. Und ich meine, man muss sich ja auch klar machen, ich bin immer Lehrerin geblieben. Also ich lehre heute noch. Ich habe nur die Stufe gewechselt.
Man spricht ja auch in der Psychologie, da sprechen wir wahrscheinlich später nochmal drüber, von Relearning, ne?
Ja, ja. Aber wie ich so den ersten Morgen in diese Schulstube ging, dachte ich, das kannst du jetzt machen, bis du 65 bist. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Aber nicht ich. Und da war ich viel zu wissbegierig.
Warum war es dann aber die Psychologie, die Sie sich als Fach ausgesucht haben?
Naja, ich habe eigentlich gewählt zwischen Mathematik und Psychologie. Aber ich hatte ja 2 Jahre lang habe ich mit, das war bei uns damals die Abschlussklasse, das waren 14- bis 16-jährige Mädchen. mit denen ich, da war ich die Lehrerin, und da habe ich plötzlich gemerkt, wie spannend Menschen eigentlich sind und wie viele Schwierigkeiten man haben kann. Ich meine, die hatten zum Teil ganz, ganz große Schwierigkeiten, über die man dann halt auch so gut wie es ging geredet hat. Und da ist meine, ich hatte schon immer, auch dieses Lesen ist ja Interesse am Menschen, nicht? Ich hatte schon immer Interesse am Menschen, und aber da wurde es bei mir, dachte ich doch, Psychologie ist gut, und das war natürlich auch die Zeit, wo die Hochblüte der Psychoanalyse, der analytischen Psychologie war, nicht?
Was haben Ihre Eltern dann dazu gesagt, dass Sie da doch irgendwie dann ausgewichen sind und gesagt haben, ich gehe jetzt doch nochmal an die Universität?
Das war für sie kein Problem mehr, weil sie sagten, du hast ja einen Beruf, und wenn du das Gefühl hast, dass du das machen willst, dann mach du das. Aber ich habe mir das Studium auch selber verdient. Also ich war Werkstudentin. Ich habe auch nicht den Anspruch gehabt, dass meine Eltern jetzt für meine Ausflüge in die Wissenschaft zu bezahlen haben.
Sie haben, glaube ich, sogar auch Skiunterricht gegeben, um sich das zu finanzieren, ne, das Studium.
Das war gut, weil ich habe mal auch noch ein Jahr lang war ich in Turnlehrerausbildung. Und als Turnlehrerin konnte man dann eben auch zum Beispiel in den Winterferien, wenn so diese Skilager waren, dann konnte man da hingehen und war dann Hilfsskilehrerin und hat sich Geld verdient.
Und Sie sind auch da sich treu geblieben und haben weiter auch nebenher als Lehrerin gearbeitet.
Ja, sieht so aus, ja.
Seit 1970 arbeiten Sie als Psychotherapeutin. Wie hat sich der Blick auf Menschen, die eine Therapie machen, seitdem verändert in dieser Zeit?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also zum einen ist es so, dass Menschen, die heute Psychotherapie suchen, ist überhaupt einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin aufzusuchen, ist heute viel niederschwelliger geworden. Das war damals, 1970, war das recht schambesetzt. Nun ist es natürlich vielleicht oft noch schambesetzt, wenn man dann denkt, ich brauche einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin. Das ist aber heutzutage doch sehr viel weniger geworden, und das heißt natürlich, dass die ganze Psychotherapie auch unter den Menschen akzeptiert ist, dass man weiß, wenn man irgendeine Schwierigkeit hat, man muss nicht ewig sie mit sich herumtragen, kann vielleicht auch nicht mehr damit in die Kirche gehen, und dass man sie dann mit einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin wirklich auch besprechen kann. Vom Fach her ist natürlich innerhalb von, das sind ja jetzt 50 Jahre, und innerhalb von diesen 50 Jahren ist sehr, sehr viel geforscht worden, und man versucht eigentlich die Menschen immer besser zu verstehen. Man versucht auch bessere Methoden zu haben, und um zu merken dann irgendwann, dass die alten Methoden, die man hat, oder eben vor allem auch, dass die menschliche Beziehung eigentlich das Allerwichtigste ist.
Sind denn die Gründe, haben die sich verändert, warum Menschen eine Psychotherapie antreten, oder ist das eigentlich auch ähnlich geblieben?
Nein, hat sich schon ein bisschen verändert. Also ich denke zum Beispiel, Angst und Depression ist immer da. Depression ist unterdessen sehr viel mehr. Dann sind es im Moment auch, oder nicht nur im Moment, das sind sicher schon 20, 30 Jahre her, ist es so, dass man Traumata aufarbeitet. Also das war, wie ich begonnen habe, war da auch wenig Kenntnis da.
Weil auch früher einfach nicht so über Traumata gesprochen worden ist?
Ich denke schon, ja, weil wenn man sich überlegt, da war der Krieg, da waren ja unendlich viele Traumata da. Und unterdessen werden natürlich die Menschen, die im Krieg traumatisiert worden sind, werden alt, haben nicht mehr so gute Abwehrmechanismen, brauchen wirklich Hilfe. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht ja auch um missbrauchte Kinder, sexuell missbrauchte Kinder. Und das ist ja leider ein viel, viel größerer Bereich, als wir uns das immer wieder vorgestellt haben. Also ich glaube, das kommt jetzt doch mehr in die Praxis, oder dann eben auch so das Leiden an der Welt. Wobei ich das immer einmal so erlebt habe, aber so diese Frage von Sinnlosigkeit. Also hat das Leben denn eigentlich überhaupt einen Sinn?
Woher kommt das? Warum
Ja, das ist ja nicht so einfach zu sagen, woher das kommt. Aber mich dünkt es immer, wenn ich nach dem Sinn von meinem Leben frage, dann macht es im Moment keinen großen Sinn für mich. Und dann bin ich eigentlich zu wenig lebendig. Ich finde immer, diese Sinnfrage stellen wir nicht, wenn wir lebendig sind, wenn wir in guten Beziehungen drin sind, wenn wir wissen, wofür wir uns im Moment interessieren, wenn wir ein Ziel haben. Und sobald, und das kann ja auch sein, dass einfach ein Lebensübergang ansteht, dass das, was wir bis jetzt gelebt haben, irgendwie nicht mehr stimmt. Das passiert ja so, dass gewisse Dinge sind einfach einmal abgegolten und jetzt müsste im Grunde genommen etwas Neues kommen und dann kommt so diese Situation von macht es denn eigentlich noch einen Sinn? Ich muss neu nach dem Sinn fragen.
Und woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass jetzt häufiger diese Sinnfrage gestellt wird? Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Dinge mehr nach ihrer Funktionalität mittlerweile beurteilt werden. Also das, was irgendwie nicht mehr neu ist und nicht mehr so gut funktioniert, kann weg, weil ich bekomme ja schnell wieder was anderes.
Also ich mag es ja ungeheuer, dass die Sinnfrage gestellt wird, weil ich finde, eins unserer Probleme ist ja, dass wir, so wie Sie eben sagen, die Außenwelt ist ganz wichtig. Und es ist, was ist, ist einfach in der Außenwelt. Das ist Materie und die kann man wieder ersetzen und so weiter. Und unsere Innenwelt, unsere innere Reaktion darauf, die psychische Reaktion auf was geschieht in der Welt, die ist sehr wenig gefragt. Und ich sage immer wieder, Innenwelt hat im Moment sehr wenig Lobby. Und aber eigentlich die Innenwelt, unsere Welt der Emotionen, alle Emotionen, nachdenken, auch einmal einfach innerlich ausprobieren, wenn ich so mache, was passiert dann, wenn ich so mache, was passiert dann, das brauchen wir Menschen, um gesund zu sein. Und Frage nach dem Sinn wird eigentlich heißen, hey, stopp einmal und schau mal, kann man es mit einer anderen Methode machen? Ich meine, das ist die Frage nach dem Sinn, das wäre aber auch die Frage nach der Depression oder das, oder was man heute auch sehr oft unter Burnout anschaut. Das ist vielleicht auch eine Diagnose, die im Moment sehr viel mehr kommt, wobei ich meine, dahinter verbirgt sich auch eine Depression. Aber auch wenn man dieses Burnout anschaut, ist natürlich auch die Frage, was fehlt denn in meinem Leben? Also habe ich eigentlich Zeit, auch einfach einmal in eine grüne Wiese hinauszuschauen und zu schauen, was dann in mir vorgeht? Oder habe ich überhaupt Zeit, auch mal etwas ganz Schönes lange anzuschauen oder es mir vorzustellen? Und die Frage, ich sage jetzt immer, habe ich Zeit? Man müsste eigentlich sagen, nehme ich mir die Zeit?
In der Therapie versuchen Sie ja dann auch zu sensibilisieren für die Emotionen auch. Aber Therapie ist auch immer so ein großes Wort. Ich glaube, da hat nicht jeder, nicht jede eine richtige Vorstellung. Was ist eine Psychotherapie und was kann sie leisten?
Ja, eine Psychotherapie ist eine Therapie mit psychischen Mitteln. Und was die Psychotherapie leistet, ist, es ist eine Reflexion auf die Schwierigkeiten, die man hat. Und durch die, also ich denke, es ist einfach immer wichtig bei der Psychotherapie, es geht eben um die Beziehung zu einem anderen Menschen. Wir haben vorhin bei der Angst gesagt, es ist ganz wichtig, dass man einen anderen Menschen hat. Es geht um eine Vertrauensbeziehung. Sobald wir in einer Vertrauensbeziehung sind, sind wir auch wieder ein bisschen klüger. Wir sind nicht so von der Angst gebannt. Und wenn man so in einer Beziehung drin ist und der Therapeut hilft, zu reflektieren, was denn überhaupt das Problem ist, hilft aber vielleicht auch mit einer Methode der Imagination. Stellen Sie sich doch einmal vor, wie das wäre. Vielleicht auch mit der Analyse von Träumen, weil wir haben ja intrapsychisch viele Möglichkeiten, mit diesen Problemen umzugehen. Und dann wir können den Menschen ja nicht die Probleme wegnehmen, aber man kann in einer Psychotherapie den Menschen helfen, besser mit ihren Problemen sowohl zu sehen als auch mit den Problemen umzugehen.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten viel mit Imagination, mit Träumen. In Ihrem Buch Träumend imaginieren, da beschreiben Sie die Bedeutung von Träumen. Sie haben gerade gesagt, ein Thema, mit dem Sie sich auch sehr lange beschäftigen, was immer wichtig war in Ihrem Berufsalltag. Warum sind Träume so bedeutsam bei Ihrer Arbeit?
Ja, Träume sind ja etwas ganz Interessantes. Was wir träumen, merken wir ja erst, wenn wir erwachen. dann wissen wir, ich habe geträumt. Während ich träume, habe ich ja das Gefühl, ich habe eine Parallelwelt im Schlaf. Und in dieser Parallelwelt geht es ein bisschen anders zu als in der normalen Welt, aber es geht eben trotzdem auch um die Probleme, die man hat. Und gelegentlich ist es so, dass viele von unseren Problemen, die wir im Alltag haben, im Traum verträumt werden. Also das ist mal das eine, also Probleme, die verträumt werden. Das heißt im Grunde genommen, also zum Beispiel, jemand hat ungeheure Autoritätsprobleme. Und dann kommen diese Autoritätsprobleme auch im Traum, aber eine autoritäre Gestalt und dann vielleicht ein kleiner Bub daneben. Und dann merkt man, wenn man viele Träume hintereinander anschaut, das gibt dann auch andere Träume, aber dann ist es plötzlich so, dass dieser kleine Bub im Traum nicht mehr ein kleiner Bub ist, sondern eine gewachsen ist. Oder anders hinstellt oder so. Und wenn man da achtsam ist drauf, merkt man plötzlich auch so, in deiner Innenwelt hat sich etwas in diesem Problem, also solche Probleme, das sind ja Beziehungserfahrungen, schlechte Beziehungserfahrungen, die man gemacht hat und die man verinnerlicht hat. Und dann reagiert man ja in der Außenwelt auch immer wieder so wie damals, wie die Autorität einen so klein gemacht hat. Und das sind ja Dinge, die stören. Und das wird dann, so etwas kann im Traum, kann sich das leicht verändern und Träume erzählt man natürlich und ich finde es auch immer sehr wichtig, dass man Träume imaginativ erzählt, also nicht einfach informiert, sondern wirklich im Sinn von stell dir vor, was ich geträumt habe und dass man dann da auch die Emotion drin hat und dann geht eben ein Traum sehr leicht auch in eine Imagination über, wie könnte man das dann noch weitermachen. Also die Träume befassen sich mit dem, was uns auch im Alltag befasst. Es gibt ganz selten solche Träume, die etwas ganz anderes mal anpeilen, was dann ja natürlich unheimlich spannend ist.
Ja, manchmal steht man natürlich schon da und denkt dann, was wollte mir der Traum jetzt sagen, weil man diese Puzzlestücke nicht zusammenfügen kann.
Ja, ich denke auch, manchmal muss man sie gar nicht zusammenfügen. Deshalb sage ich ja auch, dass man so träumend imaginieren soll oder imaginierend träumen soll, dass man dann eben diese Puzzlestücke einfach so ein bisschen sich durch den Sinn gehen lässt und dann verknüpfen sie sich mit allem möglichen anderen. Und irgendwann denkt man, ach so, darum könnte es eigentlich gehen. Oft ist es aber auch so, dass die Emotionen verändert werden. Also dass zum Beispiel eine ängstliche Grundgestimmtheit durch einen Traum oder durch eine Serie von Träumen in etwas Erwartungsvolles oder in etwas Hoffnungsvolles verändert wird, so im Sinn, ich werde es schaffen. Und es ist ja so, dass wenn wir ein Lebensproblem haben und diese innere emotionale Haltung, die ist, ich werde es schaffen, dann geht das natürlich sehr viel leichter, als wenn wir das Gefühl haben, oh Gott, was passiert da jetzt eigentlich?
Wenn wir über diese Imagination sprechen, also der Vorstellung, heißt das dann tatsächlich etwas, was ich mir vorstellen kann, das kann auch möglich werden?
Ja, das weiß ich nicht immer, aber also die Vorstellungen, oder man redet ja zum Beispiel also bei den Vorstellungen auch vom Tagträumen oder von den selbstgenerierten Gedanken, das ist ja etwas, was bei uns einfach abläuft. Also sobald wir nicht mehr fokussiert sind auf etwas, dann denkt es irgendetwas oder dann fantasiert es irgendetwas. Und diese Tagträumereien sind ja unterdessen recht gut untersucht worden und man weiß auch, es gibt natürlich die Tagträumereien, mit denen haben wir Psychotherapeuten zu tun, wo man immer an einer gleichen Problematik herumträumt oder herumfantasiert. Aber bei Menschen, die jetzt nicht und die nicht so eine tiefgehende Schwierigkeit haben, sind diese Tagträume sehr oft zukunftsgerichtet und sie sind so zukunftsgerichtet, dass es eben wieder zu dieser Explorationslust geht. Also wo könnte eigentlich das Leben weitergehen? Und das ist überhaupt bei den Träumen oft so, dass die sind an sich zukunftsgerichtet. Also wo will eigentlich mein Leben hin? Wo gibt es eine Entwicklung? Die Idee hinter den Träumen ist eben nicht nur, dass man Probleme löst, sondern auch, wo geht eigentlich die Entwicklung hin? Also dahinter steht auch eine Idee, dass es eine Entwicklung gibt, die zu uns passt, die stimmt mit uns. Wir nennen das Individuationsprozess in der Jungschen Schule, und dass man dann einigermaßen wohl ist. Und das können diese Tagträumereien oder diese Imaginationen können das machen. Ob sie dann wirklich eintreffen, also das wäre einfach zu spekulativ zu sagen, sie treffen ein. Sie können eintreffen, aber sehr oft ist es ja ein kreativer Prozess. Und es ist nicht eine Imagination, sondern viele Imaginationen, nicht ein Traum, sondern viele Träume. Und miteinander hat man plötzlich eine Idee, da geht's durch. Und das wäre dann das kreative Moment, nicht?
Wenn Sie dieses kreative Moment ansprechen, der Untertitel Ihres Buches lautet ja Einblicke in die Traumwerkstatt. Das klingt für mich erst einmal ziemlich technisch. Heißt das auch, dass man tatsächlich selbst an den Träumen schrauben kann? Oder nehme ich das tatsächlich als Basis, um was daraus zu entwickeln?
Das ist interessant. Ich habe die Werkstatt natürlich überhaupt nicht so aufgefasst, sondern eine Werkstatt, in der gemalt wird, in der gehämmert wird, in der eigentlich kreativ gearbeitet wird. Und der Untertitel sollte im Grunde genommen nur heißen, es geht eben nicht einfach so drum, man hat einen Traum und der Traum wird gedeutet, sondern an diesem Traum wird eigentlich gewerkelt. Und dieses Werkeln geht meines Erachtens mit der Imagination, und damit sind eben auch die Emotionen verbunden. Und ohne Emotion läuft gar nichts in der Psychotherapie. Oder ich kann die tollsten intellektuellen Spielereien über einen Traum anstellen, aber das trifft mich dann nicht und das betrifft mich nicht. Aber es kann mich eine Emotion treffen, und das kann wirklich mein Leben verändern.
Die Psychologin Verena Kast war heute Vormittag mein Gast, und es ist sehr beeindruckend, wenn man mal die Liste ihrer Publikationen studiert. Es vergeht eigentlich kein Jahr, wo sie nicht mindestens zwei Bücher schreiben, und das neben ihrer Tätigkeit als Dozentin und Präsidentin des C.G. Jung-Instituts in Zürich. Woher nehmen Sie diese Energie?
Ja, das weiß ich auch nicht, die habe ich einfach, aber das kommt aus dem Interesse heraus. Ich schreibe nur dann ein Buch, wenn ich mich dafür auch interessiere und wenn ich es auch nicht so ganz verstehe. Ich finde, Schreiben hat für mich auch die Funktion, dass ich es dann verstehe. Man versteht ja vieles so oberflächlich. Und wenn man es dann schreibt und sich natürlich auch vorstellt, irgendjemand muss das ja nachher auch verstehen, also nicht nur ich muss es verstehen, sondern die anderen müssen es auch verstehen, dann wird es einem sehr viel deutlicher, was man eigentlich meint. Und es ist auch einfach ein sehr, sehr gutes Lebensgefühl, wenn man so irgendetwas auf der Spur ist und merkt, das ist spannend, das ist interessant. Das finde ich ein herrliches Lebensgefühl.
Also diese Neugierde des Kindes vom Bauernhof, die Sie beschrieben haben, die haben Sie sich bewahrt?
Ja, wobei, also man muss sich auch klar machen, Schreiben ist auch harte Knochenarbeit.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden in Vorbereitung auf diese Sendung. Da haben Sie gesagt, ich habe furchtbar viel geschafft in meinem Leben. Sie sind jetzt, wenn ich das sagen darf, 77 Jahre alt. Was wollen Sie noch schaffen?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja auch die Frage. Jetzt muss ich nicht mehr schaffen, verstehen Sie? Ich darf jetzt alles, aber ich muss nichts mehr. Und das weiß ich jetzt noch nicht, was ich noch alles schaffe. Aber ich hoffe schon, dass ich noch das eine oder andere hinkriege.
Wir sind gespannt. Verena Kast, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast gewesen sind.
Danke auch.